Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Der Kampf um den Frieden darf Erfahrungen des KSZE-Prozesses nicht ignorieren. Ein Artikel von Professor Dr. Anton Latzo. Dieses Jahr jährt sich zum 50. Mal die Eröffnung der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz KSZE, in Helsinki. Eigentlich eine Gelegenheit für Reflexion und Bestandsaufnahme. Es stellt sich die Frage, warum Bundesregierung, Medien, Stiftungen und NGOs nichts dazu zu sagen haben oder nichts zu diesem Jubiläum beitragen wollen. Die Ampelregierung hat bei ihrem Amtsantritt eine ominöse, in Anführungszeichen, Zeitenwende verkündet und kürzlich die erste außenpolitische Strategie der Bundesrepublik verabschiedet. Aber es herrscht Fehlanzeige, wenn es um die Erfahrungen aus dem KSZE-Prozess geht, der schließlich bisher historisch einmalig ist. Meinungsmacher, NGOs, Denkfabriken, Stiftungen und dergleichen sprechen dafür über den Westfälischen Frieden von 1648, den Wiener Kongress von 1815, vom sogenannten Europäischen Konzert und so weiter. Sie sprechen über Ereignisse, bei denen es Metternich und Co. darum ging, Versuche abzuwehren, die feudalen Verhältnisse abzulösen. Ist vielleicht auch bei den Apologeten kapitalistischer Verhältnisse die Erkenntnis gereift, dass sie heute mit einer ähnlichen Situation in Bezug auf den Kapitalismus konfrontiert sind? Oder wollen sie mit sogenannter Wissenschaft einfach ablenken? Warum sonst zeigt man sich gegenüber den historischen neuesten Erfahrungen, den Erfahrungen des KSZE-Prozesses, so wenig oder gar kein Interesse? Sind die entlarvende Wirkung des Verlaufes und die Ergebnisse des KSZE-Prozesses und deren Analyse so stark, dass die Herrschenden sie fürchten müssen? Oder besteht die Gefahr, dass die Menschen, wenn sie den tatsächlichen Verlauf des KSZE-Prozesses zur Kenntnis nehmen, auch die Hintergründe der aktuellen Situation in Europa und in der Welt realistischer betrachten, Ursache und Wirkung besser einordnen können? Oder geht es einfach um die Verdummung der Menschen? Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Erstes Beispiel. Es wurde zum Beispiel immer behauptet, dass die Existenz von entgegengesetzten Militärblöcken die Ursache für Spannungen und für Kriegsgefahr sei. Nach 1990 hat sich die Warschauer Vertragsorganisation aufgrund von Druck und Verrat zwar aufgelöst. In Europa ist allein die NATO geblieben. Der Frieden wurde aber nicht sicherer. Im Gegenteil, er war weg. Zweitens, die KSZE-Ergebnisse wurden durch die Pariser Charta vom 21. November 1990 offiziell annulliert, indem man einfach das, was nicht passte, wegließ oder verfälschte. Von der Helsinki-Schlussakte ist so gut wie nichts übrig geblieben. Folgt man der Diktion der offiziellen und offiziösen Erklärungen, könnte man annehmen, die KSZE-Konferenz wäre mit der Charta von Paris beendet worden. Es wird formuliert, Zitat, wir erklären, dass sich unsere Beziehungen künftig auf Achtung und Zusammenarbeit gründen werden. Zitat Ende. Wieso nur künftig? Beruhten denn Helsinki und seine Ergebnisse nicht auf Achtung? Warum wird nichts zum Prinzipienkatalog der KSZE-Akte gesagt? Wo bleibt das in Helsinki Vereinbarte und Praktizierte? Hat man vielleicht Angst, dass, wenn man die Prinzipien behandelt, damit deutlich wird, dass die sogenannten Regime-Change-Maßnahmen in Osteuropa, ich persönlich nenne sie konterrevolutionär, gegen Geist und Buchstaben der Schlussakte der Helsinki-Konferenz durchgesetzt wurden? Fest steht, die USA und die NATO-Mächte fühlten sich nach der Niederlage des Sozialismus in Europa und nach der Auflösung der Warschauer Vertragsorganisationen nicht mehr an die während des Helsinki-Prozesses erarbeiteten Prinzipien gebunden. Deshalb konnte mit der Aggression gegen Jugoslawien der Krieg nach Europa zurückgebracht werden. Sind das Achtung und Zusammenarbeit, wie eben zitiert? Die USA übernahmen die alleinige Führung. Neue Ordnungskriege in verschiedenen Teilen der Welt wurden Wirklichkeit. Dabei setzten sie die NATO als ein Hauptinstrument ein. Der Konkurrenzkampf zwischen den imperialistischen Mächten spitzte sich zu. Russophobie wurde zur ideologischen Grundlage der Außenpolitik der NATO- und EU-Mächte und beherrschte die Aktivitäten der OSZE. Die ideologische Auseinandersetzung wurde ausgeweitet. Die in Anführungszeichen Theoretiker der Konvergenz der Gesellschaftssysteme bemühten sich, den Menschen einzureden, dass der Kapitalismus seinen Ausbeutungscharakter überwunden habe bzw. überwinde. Das staatsmonopolistische Herrschaftssystem wurde in eine sogenannte pluralistische Demokratie umgefälscht, in der es keine Klassen und keinen Kampf zwischen ihnen mehr gäbe, sondern nur noch das Ringen der Interessengruppen um den Anteil am Sozialprodukt. Die Klassen wurden in soziale Gruppen umgedeutet. Aus der Klassenstruktur wurde die soziale Gliederung. So wurde die Welt, in der Frieden und Sicherheit durchgesetzt werden sollten, in eine klassenlose Welt umgedeutet, in der Frieden und Sicherheit vom Hegemonen gewährleistet werden. Es wurde ein falsches Bild von der Realität gezeichnet. Frieden und Sicherheit seien in dieser Welt durch Wohlstand und durch den Hegemonen nach dem Muster des US-amerikanischen Way of Life zu gewährleisten. Der Anspruch der KSZE als Regulator der Ost-West-Auseinandersetzung, wie man es jetzt zu nennen pflegt, wurde damit beendet. Die sogenannte Chaostheorie wurde in den USA erfunden und über Stiftungen und derartige Strukturen in der Welt verbreitet und praktiziert. Das war und ist die sogenannte Friedenspolitik à la NATO. Sie hat die Ergebnisse des Helsinki-Prozesses abgeschafft. Sie brachte in Anführungszeichen friedliche Bedingungen, aber nicht für die Völker und zwischen den Staaten, sondern für die Verwirklichung der Interessen des Kapitals. Sie schuf günstige Bedingungen für seine Expansion sowie zur neokolonialen Ausbeutung der Völker. Es durfte keine Macht geben, die die Hegemonie der USA in Europa und weltweit in Frage stellt. Seit dem Ende der 1980er Jahre wurden diese Verhältnisse bestimmend für die Beziehungen zwischen den Staaten in Europa und darüber hinaus. Deshalb will man, dass die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa aus der Geschichte gestrichen bleibt. Die Eliminierung der Ereignisse und Erfahrungen, die dem Frieden, der Sicherheit und der Zusammenarbeit dienten, und die Implementierung fortschrittsfeindlicher, russophober bzw. sinophober Positionen nannte und nennt man entideologisierte Politik, Ausrufezeichen. In der BRD sagt man auch Sachpolitik. Auch Michail Gorbatschow schrieb in seinem Buch Perestroika, es sei wichtig, über ideologische Unterschiede erhaben zu sein. Notwendig sei eine neue Art des politischen Denkens, das der Erkenntnis der gegenseitigen Abhängigkeit entspringt. Weil der Widerspruch Kapitalismus-Sozialismus eliminiert wurde, war es leicht, sich zu einer friedlichen Koexistenz zu bekennen, die einer Entideologisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen, einem politischen Herangehen an das Problem der Sicherheit für Zusammenarbeit folgt. Die Ergebnisse für die Sowjetunion, ihre Verbündeten und für den Frieden sind bekannt. Das sind Fakten, die auch heute berücksichtigt werden müssen. Eines stimmt: Es geht um Sachpolitik, um die Sache. Friedenspolitik muss dem Rechnung tragen, national und international. Wir brauchen auch national eine parteienübergreifende Zusammenarbeit, die die Friedenskräfte zusammenführt. Zweitens, es ist gut und notwendig, wenn die Friedensbewegung auf den Frieden gefährdende Ereignisse reagiert. Aber es ist unzureichend, auf einzelne Ereignisse zu reagieren, ohne sie in Zusammenhang mit den entscheidenden historischen Prozessen zu betrachten. Sie muss Prozesse und Probleme grundsätzlich analysieren und den Massen helfen, die tieferen gesellschaftlichen Zusammenhänge zu erkennen. Wie wäre es, wenn zum Beispiel beim Friedensrat oder woanders ein Gremium gebildet wird, das Diskussionen der Interessierten regelmäßig organisiert, um auch über strittige Fragen laufend und gemeinsam zu reflektieren? Eine Art Reflex- und Diskussionsclub über Friedensfragen. Das könnte sich positiv sowohl auf die Reaktionsfähigkeit der Bewegung im antiimperialistischen Kampf und auf die Entwicklung des Bündnisses der Friedensfreunde sowie auf die Festigkeit des Bündnisses auswirken. Der KSZE-Prozess mit seinen positiven Ergebnissen hat die Richtigkeit des ideologischen Kampfes gezeigt. Die Unvereinbarkeit der beiden Systeme und Ideologien war auch damals immer mit am Verhandlungstisch. Trotzdem war es möglich, Ergebnisse zu erzielen, die im Interesse aller beteiligter Staaten und deren Völker waren. Dazu gehört, dass zum Beispiel die Nachkriegsperiode zu einem gewissen Abschluss gebracht wurde. Die Lage in Mitteleuropa, die Oder-Neiße-Grenze, die DDR, das Münchner Abkommen, die West-Berlin-Frage geklärt wurde. Und das geschah in Europa, das immer Hauptfeld der Systemauseinandersetzung war. Die Lage änderte sich erst, als Gorbatschow die Führung der UdSSR übernommen hatte und die genannten Positionen durchgesetzt wurden. Jetzt ging die Sowjetunion auf die Forderungen der NATO-Mächte ein, die sie bislang zurückgewiesen hatte. Sie zwang ihre Verbündeten, sich diesem Kurs anzuschließen. Das Zustandekommen und der Verlauf der KSZE erbrachten den Beweis, dass es bei gutem Willen aller Beteiligten möglich ist, einen tragbaren Kompromiss zu schließen, der Vorteile für alle Seiten brachte. Vor allem war es so möglich, Bedingungen zu schaffen, die Sicherheit boten und Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil ermöglichten. Die Berücksichtigung dieser Erfahrungen ist auch im Zusammenhang mit dem weiteren Ringen um eine neue Weltordnung von nicht geringer Bedeutung. Der Erfahrungsschatz des KSZE-Prozesses ist jedoch für die konzeptionelle und praktische Arbeit an einer neuen Weltordnung unersetzlich. Dies betrifft vor allem die Fragen a. der Sicherheit der Staaten und Völker, b. der Wirksamkeit des Völkerrechts, c. die Erstellung eines verbindlichen Prinzipienkataloges und d. die Stärkung der UNO. Die KSZE hat wichtige Grundlagen in allen diesen Fragen geschaffen. Es gilt, daran anzuknüpfen, sie zu erweitern und zu präzisieren und vor allem deren Durchsetzung und Einhaltung zu gewährleisten. Dabei geht es um ein System eindeutiger Verpflichtungen und konkreter Maßnahmen durch alle Staaten, die in den zwischenstaatlichen Beziehungen zur Ausschaltung der Anwendung und Androhung von Gewalt gewährleisten. Das umfasst ein Sicherheitssystem, Verpflichtungen der Teilnehmerstaaten, Maßnahmen, die Verzicht auf Anwendung und Androhung von Gewalt absichern, sowie Garantien, dass die betroffenen Staaten gegen jede Art von Aggression geschützt sind. Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es schwer, einen solchen Zustand vorauszusehen. Aber die KSZE hat zumindest den Anfang in diese Richtung beschritten und erste praktische Erfahrungen gesammelt, die nicht der Vergessenheit überlassen werden dürfen. Der Verlauf des KSZE-Prozesses hat auch gezeigt, dass rechtliche Regelungen allein für die Gewährleistung der Sicherheit der Staaten nicht ausreichend sind. Es bedarf konkreter Maßnahmen, die die Achtung der übernommenen Verpflichtungen gewährleistet. Wie die Prinzipien müssen auch die Maßnahmen universellen Charakter haben und das gesamte Feld der zwischenstaatlichen Beziehungen, die politischen, rechtlichen, militärischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen umfassen. Neben zahlreichen anderen Aspekten möchte ich die Bedeutung der Erfahrungen unterstreichen, die von der KSZE bei der Erarbeitung der Normen und Verfahren für die multilaterale Verhandlungsführung und Beschlussfassung gesammelt wurden. Dazu gehört das Recht jedes Staates, an allen Verhandlungen und Beschlussfassungen gleichberechtigt teilzunehmen. Das schließt ein, dass die Verhandlungen und Aktionen außerhalb der Militärbündnisse stattfinden. Die Teilnahme der Staaten an den Arbeiten auf der Grundlage der souveränen Gleichheit hat die Anwendung des Konsensus zur Folge. Der Anfang bei der Gestaltung des BRICS zeigt, ebenso wie der KSZE-Prozess, dass auch diese globale Struktur nicht durch einen einmaligen Akt geschaffen werden kann, sondern als Prozess gesehen werden muss. Er ist nicht das Ergebnis einer subjektiven Eingebung, sondern ergibt sich aus der Wirkung, aus dem Druck von Notwendigkeiten. Es darf aber auch nicht übersehen werden, dass die USA ihr ganzes Potenzial und ihre Politik darauf ausrichten, das Ende der selbstkonzipierten Hegemonie nach dem Motto zu vereiteln versuchen, dass alles so verändert werden muss, damit sich nichts ändert. So im Sinne Joe Bidens. Das bezieht sich auf die Eingrenzung Chinas und Russlands, die Begrenzung der Entwicklung der eigenen Bündnispartner, um in der Konkurrenz, nicht in der Zusammenarbeit, Sieger zu bleiben. Dies findet unter Bedingungen statt, unter denen die neuen Mächte in Asien, Afrika und Lateinamerika nicht mehr bedingungslos allen Vorgaben des Hegemonen folgen. Die Aussage, dass Politik die Kunst des Möglichen ist, gewinnt unter solchen Bedingungen neue Valenzen. Man kann aber auch feststellen, die Bedingungen für die Politik des Friedens, der Sicherheit und gleichberechtigten Zusammenarbeit verändern sich. Der Kampf wird aber nicht einfacher. Lassen Sie mich abschließend feststellen: Friedensbewegungen und die BRICS-Staaten müssen gleichermaßen die Lektion des KSZE-Prozesses lernen. Der KSZE-Prozess kann durch die BRICS revitalisiert werden. Und die Friedensbewegung wird nur so erfolgreich sein, wie sie auch diese Erfahrungen achtet. Dieser Artikel beruht auf einem Beitrag für die Internationale Konferenz des Deutschen Friedensrates e.V., die am 28. September 2023 gehalten wurde. Auf dem Titelbild, das aus dem Bundesarchiv stammt, sind Helmut Schmidt, Erich Honecker, Gerald Ford und Bruno Kreisky zu sehen, die das KSZE-Abschlussdokument unterzeichnen. Leonid Brezhnev als Unterzeichner für die UdSSR ist nicht im Bild. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.